einiges weniger an Aerosolen verbreitet. Trotzdem müssen wir einmal am Anfang die Fenster aufmachen. Schon, wie wir an den Kerzen sehen können, dritter Adventssonntag, und es ist manchmal ein bisschen schwer in den ganzen Umständen der derzeitigen Zeit, sich darauf wirklich zu konzentrieren. Man lebt irgendwie so ein bisschen von einer Nachricht zur nächsten und was sich schon wieder ändert und was anders wird. Aber wir finden immer wieder, dass Gott auf außergewöhnliche Art und Weise führt und leitet. Und das wollen wir auch heute sehen am Anfang von Matthäus. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte und manchmal sagen wir, ja, aber was hat das mit meinem Leben heute zu tun? Wie hilft mir ein Baby im Stall, wenn Besuche verboten sind? Aber lass uns vielleicht mit dem anfangen. Die Umstände haben sich geändert. Aber der Gott, der die Umstände lenkt, der hat sich nicht geändert. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er möchte zu uns reden. Die Umstände ändern sich. Mal dürfen wir singen, mal dürfen wir nicht singen, dann müssen wir wieder lüften, dann darf man besuchen, dann darf man wieder nicht besuchen und so weiter und so fort. Und ja, wir leben in Häusern und nicht mehr in Zelten und wir fahren mit Autos und reiten nicht auf einem Esel. Und wir sind dankbar für gewisse Veränderungen, die gegeben worden sind. Und das, aber dennoch hat der Mensch an sich nicht geändert. Wir ziehen was anderes an, wir fahren was anderes, wir wohnen woanders, aber das Herz des Menschen, wie wir geschaffen sind, der hat sich nicht geändert. Und Gott hat sich nicht geändert. Und er möchte zu unseren Bedürfnissen reden. Er möchte uns zeigen, was seine Absicht mit uns als seinen Geschöpfen ist. Und so wollen wir aus der Einleitung des Neuen Testamentes lernen, dass wir Gott für unsere Umstände vertrauen können, auch in der heutigen Zeit. Und so wollen wir mal schauen, Matthäus Kapitel 1. Und es fängt an, Matthäus 1, Vers 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Sagst du, ja, was kann man daraus groß entnehmen? Das ist doch nur die Überschrift sozusagen. Ich würde es so benennen, Gott erfüllt seine Versprechen. Matthäus ist hier das erste Buch im Neuen Testament. Wenn du vorher schaust, dann hast du vielleicht irgendwas dazwischen oder sonst Maleachi, was wir letzte Woche betrachtet hatten, das Ende vom Alten Testament. Dann waren 400 Jahre keine neue Offenbarung von Gott gewesen. Und dann beginnt er mit diesen Worten, Buch des Ursprungs oder der Abstammung Jesu Christi. Es überrascht gerade auch so manchen Juden, dass anders als zum Beispiel im Koran, wenn du hier die ersten Zeilen des Neuen Testamentes liest, dass das Alte Testament erstmal eins für eins übernommen wurde. Also wenn du sagst, ich versuche Matthäus zu finden, musst du nicht ganz vorne anfangen, sondern hinter der Hälfte, weil es ja das Neue Testament ist. Und dass dann gerade eine ganze Reihe von den Personen auftritt, die auch im Alten Testament erwähnt worden sind. Die früheren Offenbarungen wurden nicht verworfen, sondern das ist Gottes Offenbarung. Und jetzt hat er noch etwas hinzugefügt. Und dieses Buch des Ursprungs, genau dieser Ausdruck kommt ein paar Mal vor, aber an einer Stelle, die ich zitieren möchte, ganz ziemlich weit vorne, 1. Mose Kapitel 5. Vers 1, dort lesen wir 1. Mose 5, Vers 1, dies ist das Buch der Generationenfolge Adams oder der Abstammung oder des Ursprungs. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn gottähnlich. Und Matthäus schreibt das hier und seine Zuhörerschaft waren primär Juden und er sagte, wenn er diesen Ausdruck gebraucht, die erinnern sich sofort zurück, 1. Mose 5, Vers 1, sagen, hier war der Anfang von Adam, der Anfang von uns Menschen, aber hier geht er zurück und sagt, der Anfang von Jesus Christus. Und er geht dann hier in seiner Abstammung, geht er auf David und auf Abraham zurück. Und dass die beiden, David und Abraham, hervorgehoben werden, ist aus gutem Grund. Und das wollen wir sehen, zuerst mit Abraham. Gott hatte Abraham versprochen, dass er ihn segnen würde und ihn zum Segen setzen würde für alle Nationen. Wir können das lesen in 1. Mose 12, Verse 2 und 3. Dort hatte Abraham versprochen, und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen, und wer dir verflucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also durch dich sollen alle Menschen auf dieser Erde gesegnet werden. Aber wie? Er war ein Nomade, er war ein Mensch, er wohnte in einem sehr begrenzten Teil dieser Welt zur damaligen Zeit. Wie sollen dann durch ihn alle Menschen gesegnet werden? Und das Neue Testament erklärt uns das, und zwar in Galater 3, Vers 16, wird auf genau diese Verheißung zurückgegriffen und es sagt dort, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Hatten wir eben gelesen. Er spricht nicht und seine Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Heißt, Gott geht zurück und sagt, schau mal, da war dieses Versprechen gewesen, ich werde dich segnen und du sollst zum Segen sein durch deinen Nachkommen. Und zwar, ja, werde ich durch dein Volk wirken, durch deine Nachkommenschaft, aber ganz besonders einem davon. In ihm, in deinem Nachkommen werden alle Nationen gesegnet. Und dieser ist Christus und der wird uns hier eben vorgestellt. Und Gott greift das hier auf, was er an den Verheißungen noch nicht erfüllt hatte und zeigt darin seine Treue. Er sagte, warte mal, da war die Verheißung an Abraham und wir hatten es gelesen, da waren ja einige Elemente gewesen. Ich werde dich groß machen, du wirst viele Nachkommen haben. Was dann 2000 Jahre später, das war eine große Nachkommenschaft, es war ein großes Volk geworden. Ich werde dir ein Land geben, sie wohnten in dem Land, das hat sich erfüllt. Aber durch ihn waren noch nicht alle Nationen, waren noch nicht alle Menschen gesegnet worden und das greift Gott hier auf. Und dann beginnt auch der Stammbaum in Vers 2, die ganze Liste beginnt mit Abraham. Abraham zeugte Isaak, so fängt Vers 2 dann an. Und das wird hier so einfach festgestellt. Und dann geht es genauso weiter. Ne? Wenn du schaust, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Und es geht so weiter. Aber in der Tat war dies ein Wunder Gottes, dass Abraham in seinem Alter ein Kind bekam. Wir lesen die Umstände dazu in 1. Mose 17. Auch das möchte ich einmal vorlesen. 1. Mose 17, ab Vers 15. Dort steht, und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden, Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden, und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael, mein anderer Sohn hier, vor dir leben. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Gott sind alle Dinge möglich, aber oft greift er erst dann ein, wenn es menschlich unmöglich erscheint. Damit wir eben nicht einfach denken zu sagen, ja, das ist halt so gewesen und das ist einfach der Lauf der Dinge. Ja. So hat Abraham, als Gott dann zu ihm kommt und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, das hat er ihm schon vorher angedeutet gehabt. Und da hat er vertraut und hat gesagt, okay, bin zwar schon 75, ist ja auch nicht mehr so das normale Kinderkriegenalter, aber okay, bei Gott sind alle Dinge möglich. Jetzt sind nochmal 25 Jahre vergangen. Und dann sagt er, das ist wohl ein Scherz. Ich kann die Leute um mich herum auch sehen und all die, die Kinder kriegen, die sind nicht mehr halb so alt wie ich. Ja? Gott, du hast uns Menschen konzipiert, das funktioniert nicht. Du hast da so einen Mechanismus eingebaut, das ist unlogisch. Gott sagt, ja genau, und ich habe euch gemacht und ich kann eingreifen und ich weiß genau, wie ihr funktioniert und ich verspreche euch, in einem Jahr werdet ihr einen Sohn haben. Genau das ist geschehen. Und also dann hast du am Anfang, Vers 2 im Neuen Testament, einfach nur aufgeschrieben, Abraham zeugte Isaak. Aber wir müssen verstehen, Gott greift ein in das Menschengeschehen und er ist treu zu seinen Verheißungen und ihm ist das auch mit 100 Jahren kein Problem. Und ihm ist das mit 90 Jahren kein Problem. Und ihm ist das auch 25 Jahre später, nachdem er zuerst die Verheißung gegeben hat, kein Problem. Und das soll auch uns sagen, verliere nicht die Hoffnung. Vielleicht sagst du, naja gut, ich warte jetzt nicht unbedingt mit 90 Jahren noch ein Kind zu kriegen, aber vielleicht hast du schon 25 Jahre für jemanden gebetet, dass sie ein geistliches Kind werden. Und du sagst, na, also wenn mir jetzt jemand sagt, der kommt noch zum Glauben, dann fange ich auch fast an zu lachen. Ja, es ist schwer zu glauben. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und wir sollen ihn hier kennenlernen. Er wird uns hier vorgestellt. Und das ist, was Matthäus tut. Und ich hatte schon gesagt, dass ein Plan ist, wir werden jetzt Matthäus durchstudieren. Und Matthäus selber hat dieses erlebt. Gott hat ihn berufen, Christus hat ihn berufen. Aus seinem Beruf heraus und sein Leben verändert. Und dann sagt er, das habe ich erlebt. Und hier ist, was ich gelernt habe und ich möchte euch das gerne weitergeben. Aber ich hatte gesagt, er hatte mit Abraham angefangen und hat dann auch David noch in Vers 1 erwähnt, dass Christus ein Nachfolger Davids ist. Und er wird in der Auflistung ein wenig später, das kommt dann in Vers 6, Isai aber zeugte David den König. Die meisten werden nicht weiter beschrieben, aber hier wird er als der König definiert. Und Gott hatte David versprochen, dass sein Thron, dass Davids Thron feststehen soll auf ewig. Das lesen wir in 2. Samuel Kapitel 7. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Und dieses wird jetzt hier zitiert, aber zu dem Zeitpunkt, Zeit der Geburt Jesu, oder jetzt danach, ne, als das geschrieben wurde, so 50 nach Christi, da war zu dem Zeitpunkt seit Jahren keiner mehr auf dem Thron Davids gewesen, der regiert hätte. Der Thron war mindestens seit 586 vor Christus, also gut 600 Jahre, war kein Nachkomme mehr auf dem Thron Davids gewesen. Und die Leute sagen sich, Gott, du hast das doch versprochen. Was ist jetzt damit geworden? Erfüllt sich das noch? Und sie greifen das hier auf und sagen, genau dieses hat Gott erinnert und er wird es umsetzen. Matthäus präsentiert hier den Ursprung von Jesu Christi. Christus, der Gesalbte, dessen Königtum kein Ende haben wird. Wir lesen dazu im Lukas-Evangelium, was wir häufiger lesen zur Weihnachtszeit, in Lukas 1, ab Vers 30, Da sprach der Engel zu Maria:
Fürchte
dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herrgott wird ihm dem Thron seines Vaters David geben. Also auch hier wieder Rückbezug auf Gottes Verheißung, die er an David gegeben hat. David lebte ziemlich genau 1000 vor Christus. Und jetzt 1000 Jahre später sagt Gott: Ich weiß, ich habe das Versprechen gegeben und ich werde es erfüllen. Ich bin treu zu meinen Verheißungen. Gott hat seine Versprechen nicht vergessen, sondern er zeigt das. Auch in dieser Ahnenfolge, die wir hier ganz am Anfang von Matthäus lesen. Ja? Und für uns ist es manchmal so, wir lesen diese Namen und sagen, ja, okay, ein paar von denen habe ich irgendwie schon mal gehört, aber Rest, keine Ahnung. Ja? Aber die stehen absichtlich dort. Gott wollte zeigen, er ist treu. Und das, was er versprochen hat, ganz besonders Abraham und David gegenüber, das erfüllt er. Und wir können ihm vertrauen. Auch damals gab es längere Zeitspannen, wo kein direktes Eingreifen Gottes da war. Aber sie durften vertrauen und sie durften erfahren, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Dass er treu ist zu seinen Verheißungen, das dürfen auch wir wissen. Aber dann wird ja diese Reihe hier fortgesetzt, und wenn du da schon rüber schaust, dann sagst du, okay, ein paar von den Namen vielleicht auch nicht mal so einfach auszusprechen und viele davon kenne ich nicht. Was ich daraus entnehmen möchte, ist, Gott gebraucht unerwartete Personen. Uns fällt so eine Liste von Namen manchmal schwer. Und vielleicht, wenn du durch deine Bibel hindurch liest und dann sagst du ein bisschen, okay, das überfliege ich dann halt so ein bisschen. Aber jeder von diesen ist ja eine Person und hat eine Geschichte. Und wir können sie jetzt nicht alle erzählen, aber ich will einige von ihnen hier herausgreifen, die hier erwähnt sind. Abraham hatten wir eben schon erwähnt, aber dann finden wir, er zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder und Juda zeugte Peres und Serach von der Tema. Soweit, ich möchte einmal gerne den Juda und die Tama herausgreifen. Es ist erst einmal erstaunlich, dass Juda erwähnt wird. Es steht hier, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Normalerweise zur damaligen Zeit, sie haben immer die Erstgeburt herausgenommen. Und das war einfach so gängig, dann ging über sie dann die Nachkommenschaft. Juda war aber nicht der erste Geborene. Oder man könnte denken, naja, die anderen, die haben halt sich nicht so gut benommen, dann nehmen wir halt den Josef. Das war doch der, der nach Ägypten verkauft wurde und der dann vorbereitet und der zweite nach dem Pharao wurde. Den hätte man hier doch aufführen können. Aber auch er wird nicht aufgeführt, sondern Juda. Und seine Geschichte war nicht gerade rühmlich. Er war derjenige, der den Verkauf von Josef angestachelt hatte. Wir lesen in 1. Mose 37, Juda war es, der zu seinen Brüdern sagte: Was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und seinen Blut zudecken, gemeint ist Josef. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Also Juda war derjenige, der es initiiert hatte, zu sagen, komm, lasst ihn uns als Sklaven nach Ägypten verkaufen. Ja, an dieser Karawane, die da gerade vorbeikam. Und gerade diese Person tritt hier dann in der Ahnenfolge Jesu auf. Und sein Kind, das hier erwähnt wird, oder Kinder, Peres und Serach, wird explizit erwähnt hier, sie waren von Tamar. Das Problem ist, Tamar war nicht seine Ehefrau, sondern eigentlich seine Schwiegertochter, mit der er Kinder hatte. Aber Gott hat an ihm gewirkt und hat ihn auch verändert. Und als sie dann zurückgingen nach Ägypten, um Lebensmittel zu kaufen, um Getreide zu kaufen, damit sie nicht verhungern. Und Josef sie dann geprüft hatte, um zu sehen, ne, wollen sie jetzt die anderen Geschwister auch einfach so verkaufen und loswerden, wie sie es mit mir getan haben. Da war es Juda, der dafür eintrat und sagte, nee, behalt nicht Benjamin hier, das können wir unserem Vater nicht antun. Einen Bruder hat er schon verloren und den zweiten, das würde er nicht überleben. Und er steht vor dem ersten Bruder. Das hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt, aber kurze Zeit später ist es er dann, wie gesagt, der sich dann auch beugt und so auch die Träume, die Gott Josef gegeben hatte, erfüllt, wie sich die Geschwister vor Josef beugen. Aber Juda ist nicht wegen seiner Leistung hier aufgeführt, sondern weil Gott so gewirkt hat und weil er das angekündigt hat. Denn als sein Vater Jakob dann gestorben ist, in 1. Mose 50 ist er gestorben, in 49 hat er seine Kinder noch einmal zusammengerufen. Okay? Und hat so 1800, 1900 vor Christus dieses gesagt: Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh oder der Herrscher kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Und es gab sonst nicht unbedingt Anzeichen dafür, aber Gott wusste, was er für einen Plan hatte. Und er sagt, 1800 Jahre, 1900 Jahre im Voraus lässt er Jakob vorhersagen, aus Juda wird der Herrscher kommen. Und ihm wird der Gehorsam der Völker sein. Okay? Nicht nur des Volkes, nicht nur von Israel, sondern der Völker der ganzen Welt. So ist es hier zu sagen, schau her, Jesus kommt von Abraham, von David, von diesem Stamm Juda, was vorausgesagt worden war. Und so, wenn du gutes Auge hast und das da oben lesen kannst, Matthäus, Evangelist des Königs. Matthäus stellt uns Christus als den König vor und er fängt an mit der Ahnenfolge. Er sagte, schau mal her, Christus hat einen Anspruch darauf, der König zu sein. Er ist aus dem königlichen Geschlecht Davids. Er kommt aus dem Stamm Juda. Er ist ein Nachkomme Abrahams. Er erfüllt all die Verheißungen, die Gott vorhergesagt hat. Sagen, schau her, wir haben uns das ja nicht ausgedacht, sondern Gott hat das weit im Voraus gesagt und er hat Wort für Wort erfüllt. Und wir sehen hier seine Erfüllung und wir lernen ihn über die Zeit noch ein wenig besser kennen. Also Juda und Tamar wollte ich herausgreifen. Dann machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben. Ende Vers 3. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Dann nehmen wir die nochmal. Salmon und Rahab. Im Alten Testament wird die Frau von Salmon nicht erwähnt, oder wird nicht, Rahab wird erwähnt, aber nicht, dass sie die Frau von Salmon ist. Aber hier wird es gesagt. Ja, Rahab hat nach ihren Ereignissen Salmon geheiratet und ist auch in dieser Ahnenfolge von Jesus. Rahab war die ehemalige Prostituierte, welche die Kundschafter in Jericho aufgenommen hatte. Und so wird beschrieben in Josua Kapitel 6, Vers 25, so ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. So, Gott gibt hier dieses Ankündigung damals und er sagt, jetzt hier bei Jesus, einer der Vorfahren war der Salmon und Rahab. Jetzt, ja gut, irgendwie Zufall. Zum einen war es Gottes Plan, es ist seine Führung. Zum anderen möchte Gott, glaube ich, auch etwas damit sagen, weil er führt ein paar Frauen hier extra auf und das ist hier ja auch der Fall. Denn er sagte ja, Salmon zeugte den Boas war es, von der Rahab, also es wird hier extra erwähnt. Okay. Und Gott möchte sagen, egal was deine Vergangenheit ist, egal wie du früher gelebt hast, egal wie dein Leben bisher gelaufen ist, ich kann dich gebrauchen, wenn du bereit bist, meine Botschaft aufzunehmen. Sie hat dort die Botschaft her aufgenommen, aber sie hat gesagt, wir wissen, dass ihr von Gott gesegnet seid. Wir wissen, wir haben gehört, was Gott mit euch und an euch und durch euch in Ägypten gewirkt hat. Und wir wissen, dass das, was dort geschehen ist, nicht einfach menschliches Glück war, sondern dass Gott eingegriffen hat. Und ich will diesem Gott vertrauen und ich werde euch helfen, so gut ich kann. Sie hat sich unter Einsatz ihres Lebens Gefahr, ne, sie war ja immer noch in der Stadt drin, die gegen die Israeliten gekämpft hat, hat sie gesagt, nee, ich stelle mich auf die Seite Israels, auf die Seite des Gottes Israels und ich vertraue ihm. Und so sagen Gott, wenn du dem Herrn vertraust, wenn du erkennst, ich weiß, vielleicht in meiner Verwandtschaft lehnen die Leute das ab, aber ich habe mitbekommen, wie Gott gewirkt hat, wie er seine Verheißung treu erfüllt. Ich vertraue ihm. Dann kann auch Gott unser Leben wunderbar gebrauchen. Vielleicht ist es noch gar nicht mal so sehr in unserem Leben sichtbar, weil nach diesem wird sie im Alten Testament nicht wieder erwähnt. Bis hier. Zu sagen, ja, Gott hat seinen Plan. Sie hat dann ein Kind bekommen, aber sie hatte jetzt nicht mitbekommen, dass Gott irgendwie jetzt besonders segnet oder so. Aber Gott hatte seinen Plan und er wirkte durch sie, dass der Retter der Welt gekommen ist. Sie war eine der Urgroßmütter. Dann kam der Boas, der zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Wir hatten David eben schon ein bisschen aufgegriffen, aber ich möchte hier, möchte ihn gleich auch nochmal erwähnen, habe etwas hier überschlagen. Also Gott gebraucht Menschen, die früher in Sünden lebten, aber die Gott verwandelt hat. Das war eben noch auf Rahab bezogen. David und Bathsheba. Bathsheba wird hier gar nicht mit Namen erwähnt, aber wenigstens bei David hätte man ja sagen können, okay, hier kommt jetzt wenigstens jemand mit Charakter. Ich meine, du hattest Boas und Ruth. Ja, das lesen wir im Buch Ruth und wir lesen dort auch schon die Abstammung bis David hin. Und sagst, ja, das waren Menschen, die dem Herrn vertraut haben, in der Zeit der Richter, wo viele taten, was recht war, in ihren Augen. Ja, und da sehen wir, ja, Gott ist am Wirken. So jemand, ja, das ist ja logisch, so jemand kann Gott gebrauchen. Aber wenn er hier aufgeführt wird, David der König, da wird nicht irgendeins seiner Kinder erwähnt, sondern Salomo, und es steht von der Frau des Uriah. Wie gesagt, Bathsheba wird gar nicht namentlich erwähnt, sondern nur Salomo, der ein Kind war, von der Frau, die eigentlich nicht sein war, also mit der er Ehebruch begangen hatte. Und so wurde er ja auch darüber konfrontiert, in 2. Samuel 12, Vers 9 von Nathan. Er sagte zu David, warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Und Gott versteckt nicht selbst von denen, die er gebraucht, ihre Schwächen, ihre Sünden, ihre Vergehen, sondern Gott zeigt oder kehrt sie förmlich heraus, was dort war. Weil die Helden in der Schrift sind nicht die Menschen. Es gibt nur einen Held in der Schrift und das ist Gott. Er ist derjenige, der Menschen gebraucht, die Fehler machen, die sündigen, die sich von ihm abwenden. Und er greift in seiner Gnade ein und sagt, David, das war Sünde, was du getan hast und es wird Folgen geben für deine Sünde. Aber selbst genau aus dieser Sünde heraus wird ein Nachkomme kommen und er wird mir den Tempel bauen und ich werde mit meiner Herrlichkeit in diesen Tempel einziehen und aus seiner Nachkommenschaft wird der Christus, der Retter Israels kommen. Wir sind nie zu weit weg für Gottes Gnade. Wenn wir bekennen, sagen, wir brauchen das. Wenn wir einen sagen, Herr, ich habe immer wieder es vermasselt. Ich habe wieder nicht getan, was du in deinem Wort von mir gefordert hast. Herr, vergib. Und Nathan hatte ihn konfrontiert mit dem Und wenn du die Schrift kennst, dann kennst du seine Reaktion und sagte, ja, ich habe gesündigt, habe getan, was Unrecht ist in deinen Augen. Gegen dich allein, Gott, habe ich gesündigt. Nicht, dass nicht andere betroffen waren, aber es war in erster Linie gegen Gott und gegen seine Gebote, der ihn so gesegnet hatte. Und er hat das eingesehen, er hat es bekannt, er hat Buße getan. Und Gott hat ihm vergeben und er hat ihn gebraucht. Und so sehen wir das. Auch hier, David und Bathseba sind hier aufgeführt. Denn Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam aber zeugte Abija, Abija zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia aber zeugte Jotam, Jotam aber zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia aber zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon aber zeugte Josia. Das sind jetzt hier die Könige von Juda, die hier erwähnt werden. Wird kurz was übersprungen, aber das sind eigentlich die Könige. Und darüber könnte man eine Reihe über jeden Einzelnen geben, mache ich nicht. Außer Manasse möchte ich noch einmal herausgreifen. Er war der schlimmste König, den Israel je hatte. Das lesen wir in 2. Könige Kapitel 21. Dort lesen wir, 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nation, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und wenn du noch weiter runterliest in Vers 9, dann sagt er, dass er es schlimmer getrieben hatte als alle vor ihm. Ja. Aber auch das ist bei Gott wieder nicht ein Ausschlussgrund, zu sagen, naja, okay, fällt, glaube ich, keinem auf, wenn wir den mal auslassen. Ja. Vielleicht kennst du es aus der Familie, ne? Da ist vielleicht jemand, der sehr erfolgreich ist und der wird gerne vorgestellt. Ja? Hier, das ist mein Sohn, der ist Anwalt. Und hier, das ist meine Tochter und die hat das studiert und ist Ärztin oder was auch immer. Naja, dann ist da noch das andere. Ja? Ja, manchmal ist das so, weil man möchte ja gerne präsentieren, der es irgendwie geschafft hat und was wir zur Gesellschaft beigetragen haben. Aber wenn du hier das vom Herrn liest, das sind fast nur Nieten, wenn du so sagen möchtest. Ja? Alle haben irgendwo versagt und einige ganz offensichtlich. Aber Gott hat weiterhin seinen Plan und er sagte, hey, da ist selbst ein Manasse, der schlimmer war als die Nation drumherum, der allerdings auch Buße getan hat, der umgekehrt ist und ich werde trotzdem mein Ziel erreichen. Da ist kein König in dieser Welt, da ist kein Präsident, keine Bundeskanzlerin, kein Mediziner, kein Gesetz auf irgendeine Art und Weise, das Gottes Plan aushebeln kann. Es haben immer wieder Leute versucht und es ist immer schief gegangen. Es wird nicht geschehen. Gott ist treu zu seinen Verheißungen. Israel wurde in die babylonische Gefangenschaft geführt. Das konnte sie nicht zerstören. Sie sind aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Herodes wollte Jesus als Kind töten. Das ist ihm nicht gelungen. Wie viele andere haben versucht, die Juden über die Jahrhunderte hinweg auszurotten? Und es wird ihnen nicht gelingen, weil Gott seine Verheißung gegeben hat. Und so ist es. Gott hat dieses hier versprochen. Und selbst wenn es zwischendurch so aussah, zu sagen, wie soll das denn bitteschön passieren? Wie kann hier noch was draus werden, wenn solche Typen Könige sind? Und Gott sagt, ja, ich weiß, es sieht im Moment nicht danach aus, aber keine Sorge. Ich erfülle meine Verheißung, ihr könnt mir vertrauen. Und wir lesen das und wir sagen, ja, okay, verstehe ich. Aber der hat 55 Jahre regiert. Ja, und für uns, die wir in der Zeit leben, also oder die Leute, die damals gelebt haben, aber für uns in unserem Leben, 55 Jahre, das ist eine lange Zeit. Aber Gott sagt, kein Problem. Ja? Und das heißt, manchmal sieht es für uns so aus, als passiert hier noch was. Wie zeigt sich Gott in Corona? Und er sagt dann, ja, das ist so winzig auf meiner Zeitskala von Ewigkeit zu Ewigkeit. und so ist, wie er uns helfen möchte. Er möchte, dass wir uns nicht verlieren in dem Hier und Jetzt, sondern er benutzt die Schrift immer wieder, um unseren Blick aufzurichten und zu sagen, schau her, es gibt mehr. Ich habe einen Plan. Und nicht alles davon ist immer gleich erkennbar. Wenn du zur Zeit von Manasse gelebt hättest, du hättest gesagt, ich verstehe Gott deinen Plan im Moment gerade nicht. Weil wir hatten vorher Hiskia, der war ganz gut. Und nachher kommt Josia, der war auch top. Ja? Aber was soll der Manasse dazwischen? Der Sohn von Hiskia war. Und Gott sagt, ihr werdet es noch sehen. Und manchmal dauert es eine Weile, bis wir es sehen. Aber wir können ihm vertrauen. Er gebraucht unerwartete Personen. Er wirkt auf außergewöhnliche Art und Weise, aber er ist am Wirken. Und dann geht die Liste weiter. Und die meisten der nächsten Personen kenne ich auch nicht. Weil das sind dann die Personen, die dann nach der babylonischen Gefangenschaft sind, bis zur Geburt Jesu. Das ist die zwischentestamentliche Zeit, wo wir keine weitere Offenbarung von Gott haben. Ja, also ich weiß auch nicht mehr über diese Person, als was hier drin steht, als diese Namen. Okay? Aber du hast hier noch eine weitere Liste und die geht dann bis Vers 16 und dort steht dann, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Also noch Josef und Maria. Und hier wird eigentlich die Reihenfolge unterbrochen. Weil sonst war immer, zeugte so, zeugte so, zeugte so, ja, dann geht die ganze Reihe durch. Und dann sagt hier aber, Josef, den Mann Marias, nicht der Christus zeugte, sondern von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Also ziemlich kompliziert ausgedrückt, aber es war da, um darzustellen, dass Josef nicht der Vater war. Wir lesen das zwei Verse später in Vers 18. Kommen wir nächstes Mal zu, aber ich greife das jetzt einmal vorweg. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Gott hat übernatürlich eingegriffen, dass der Christus aus einer Reihe von Sündern geboren wird, ohne selber mit Sünde belastet zu sein. Oder so aus, also da hatte ich das, okay. Gott wirkt durch Sünder, ohne selber von der Sünde angesteckt zu werden. Er wirkt durch all diese Personen, wir haben diese ganze Liste, aber dann wird er geboren, nicht Josef und der von ihm wurde Jesus geboren, sondern von der Maria durch den Heiligen Geist. Gott hat übernatürlich eingegriffen. Und so war dieses Kind nicht irgendein Kind, sondern der sündlose Sohn des Höchsten. Ja. So hat er es auch Maria versprochen, was da drüber steht, als sie fragte, also ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin, aber irgendwie das funktioniert so nicht. Ne? Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Er sagte, Maria, bei dir passiert etwas, was sonst in der Erdengeschichte nicht vorkommt. Du wirst, ohne einen Mann zu haben, wirst du ein Kind bekommen. Und deswegen kann es auch so genannt werden. Und das Heilige, das geboren wird, weil es nicht verunreinigt ist von Sünde. Er ist sündlos geboren, hat sündlos gelebt. Christus ist anders. Und das in dieser Reihenfolge, das soll uns Hoffnung geben. Wenn Gott diese Menschen gebrauchen kann und sein Ziel erreicht und der Christus kommt und der Retter der Menschheit wird, dann ist er auch weiter am Wirken. Und dann wird ihn auch ein kleines Virus nicht aufhalten. Und dann wird ihn auch der Ablehnung von der Mehrheit der Weltbevölkerung nicht aufhalten. Gott ist treu zu dem. Die Frage ist, wie stehen wir dazu? Versuchen wir dagegen anzukämpfen? Zweifeln wir daran? Oder sagen wir, hey, ich sehe das. du hast dieses geschrieben und ich kann nachlesen, wie du all das treu erfüllt hast. Und ich kann vieles sehen, was du angekündigt hast, was sich auch heute noch erfüllt. Und ich vertraue dir auch in dieser Zeit. Und dann haben wir noch Vers 17. Den möchte ich auch noch einmal vorlesen. Dort steht, so sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter. Von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter. Und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Okay, was wollen wir daraus machen? Vielleicht so, Gott offenbart seinen Plan. Er fügt hier fast beiläufig an, dass es jeweils 14 Generationen waren. Und das zeigt, Gott geht nicht willkürlich vor, sondern er weiß ganz genau, wann es an der Zeit ist. Und das lesen wir dann auch in Galater 4, auch über die Geburt Jesu, Galater 4, Verse 4 und 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Als die Zeit erfüllt war, als Gott wusste, jetzt ist es Zeit, jetzt hat sich genau all das erfüllt, jetzt ist Bethlehem bereit, jetzt ist der Nachkomme Judas da, jetzt hat sich alles so erfüllt, jetzt kann ich sagen, ich werde meinen Sohn aus Ägypten rufen, weil ich weiß, wie der Herodes reagieren wird. Ja? Und ich kann alles genau erfüllen, als die Zeit erfüllt war. All das zu erfüllen, was Gott Jahrhunderte vorausgesagt hatte, ist jetzt bereit. Und er sandte seinen Sohn. Nicht nur, um zu sagen, hallo, hier bin ich, gib mir mal bitte die Ehre, die mir gebührt, sondern damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Er ist gekommen, um uns zu befreien. Er ist gekommen, um uns zu retten und uns Sohnschaft anzubieten. Was bedeutet das? Ja, ein Sohn, wie der damals, würde all das als Erbe empfangen, was dem Vater gehörte. Und er sagte, ich werde keine eigenen Kinder haben, auch wenn du das von irgendwen mal hörst in diesen Pseudo-Evangelien, dass irgendwie Sachen von Jesus erzählt werden, die nicht stimmen. Es ist hier aufgeschrieben zu sagen, nee, er hatte keine leiblichen Kinder, aber hatte die, die ihm vertrauen. Und in seinen Nachkommen, den verspricht er, bei ihm zu sein in Ewigkeit, sein Erbe sozusagen zu erhalten. Wie? Durch Glaube. Wenn wir Christus, der hier angekündigt ist, der hier vorhergesagt wird, der sagt, er kommt und erfüllt all das, was verheißen war, dass er kommt und zu seiner Zeit und zu seiner Zeit wird er wiederkommen und wird uns zu sich holen. Und wenn wir sehen, all dieses, selbst dort, wo Jahrhunderte dazwischen waren, hat sich dieses erfüllt. Wir können ihm vertrauen. Und für uns mag es lange vorkommen. Abraham war ungefähr 2000 vor Christus. Dann David ungefähr 1000 vor Christus. Dann die Gefangenschaft circa 600 vor Christus. Und dann Jesu Geburt für uns vor ungefähr 2000 Jahren. Lange Zeiträume, aber Gott kann sagen, es war so lange von Abraham bis David. Es war so lange von David bis zur Gefangenschaft. Es war so lange von der Gefangenschaft bis zu Jesu kommen. Und er weiß, es ist so lange von Jesu erstem Kommen bis zu Jesu zweitem Kommen, bis er wiederkommt. Das soll aber nicht dazu führen, dass wir jetzt über die Zeit genau spekulieren. Wir lesen in 1. Thessalonicher 5, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ihr braucht es nicht versuchen auszurechnen. Es wird überraschend kommen. Dieb meldet sich auch nicht vorher an und sagt, hallo, heute Nacht hast du frei, ich würde gerne mal vorbeikommen, mir ein paar Sachen mitnehmen. Er sagt, so überraschend wird auch Jesu Wiederkunft sein. Leute werden nicht damit rechnen. Aber Gottes Absicht mit seiner Offenbarung ist nicht, dass wir alles ausrechnen, sondern dass wir ihm vertrauen. All dieses hier hat er nicht gegeben, um zu sagen, oh, lass mal sehen, seit Jesu, wie viele Generationen waren jetzt? Ja? Weil Leute haben das immer wieder getan und gesagt, oh, 1834, dann wird Jesus wiederkommen. 2018, Jesus wird wiederkommen. Und waren alle falsche Lehrer und haben mehr oder weniger Sekten damit angefangen. Wir sollen nicht spekulieren, aber wir sollen sehen, Gott ist treu in seinen Verheißungen und wir können ihm vertrauen. Und er zeigt uns hier, er hat einen Plan und er wird es vollbringen zu seiner Zeit. Gute Könige und böse Könige, die Landeinnahme und der Landverlust haben Gottes Plan nicht beeinträchtigt. So ist Gott auch heute am Wirken. Und vielleicht sind wir gerade in dieser Zeit der unbekannten Person. Ich hatte erwähnt, dann, bei dieser ganzen Liste zu sagen, ja, das war dann irgendwann zwischen Gefangenschaft und der Geburt Jesu und wir kennen die Leute nicht. Und wenn Gott jetzt weiter aufschreibt und so sagt, ne, und dann waren die Personen und die sagen, naja, und dann liest das in, sollte der Herr so lange noch warten, ne? Und dann war da eine Gemeinde in Nürnberg und da war da ein Jeff und da war ein Christian und da war ein Volker und die Leute lesen das 50 Jahre später und sagen, wer waren die denn? Ja, muss man die kennen? Nee. Ja. Aber unsere Aufgabe ist, dem Herrn zu vertrauen und treu unsere Aufgabe zu erfüllen. Sagen, hey, ich verstehe nicht alles, ich kann nicht alles erklären, aber Abraham glaubte Gott und er ging in das Land, das er ihm gegeben hatte. David war überführt und er tat Buße und der Herr vergab ihm und er regierte auf die richtige Art und Weise. Maria sagte, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Rahab nahm die Botschafter auf, zu wissen, es war von Gott. Galater 6 sagt uns, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Lasst uns nicht müde werden, lasst uns nicht aufhören zu sagen, da passiert ja doch nichts. Und selbst wenn ich mich anstrenge, da wird es auch nicht besser. Und zu sagen, ja, manchmal ist es für uns ziemlich lange. Aber Gott ist langmütig, er ist geduldig, er ist auch mit den anderen geduldig und gibt ihnen und uns immer wieder Gelegenheiten, dass sie ihn erkennen dürfen. Und so möchte Gott, dass wir nicht aufgeben, dass wir sehen, ja, manchmal hat Gott über lange Zeitspannen gewirkt, aber hat uns ja auch eine Ewigkeit versprochen und nicht nur 10 Sekunden. Ja. So von daher, er gibt hier diese Einleitung und sagt, ich bin am Wirken. Und manchmal sind es kleine Anfänge, durch die Gott Großes wirkt. Lass uns das nicht verachten, an dem Herrn vertrauen, auch in dieser Zeit. Sagen, Herr, lass mich dir vertrauen, dass du recht leiten wirst und dass du auch uns gebrauchen möchtest zu dieser Zeit. Wenn du ihm deine Sünde noch nicht bekannt hast und noch nicht die Vergebung von ihm weißt, noch nicht sicher bist, dass du sein Kind bist, dass du sagst, Gott, ich habe von dir gehört, ich möchte dich kennenlernen, bitte reinige du mich, vergib du mir, ich möchte dazugehören. Ja, und er wird es dir zeigen und wenn du Fragen hast, sind wir gerne bereit zu helfen. Und wenn du sagst, ach, mit den ganzen Sachen und immer mit einer Maske vor dem Mund und immer isoliert, das fällt mir so schwer, zu sagen, lass uns nicht müde werden. Gott ist weiter am Wirken. Und er wird seinen Plan erfüllen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir.